So, ich hatte euch angekündigt, ein dickes Paket Fragen. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also, es geht los. Da hinten ist der Freikasten und da kann jeder seine Fragen reintun. Im letzten Gottesdienst waren zwei Mitglieder der Kirche Jesu Christi, Heilige der letzten Tage. Was sind das für komische Heilige? Das sind die Mormonen, das ist eine Sekte aus Amerika, die sich nach dem Buch Mormon richten. Dieses Buch, das wurde dem Gründer der Sekte, dem Joseph Smith, gezeigt. Der hat in einer Kiste Tafeln gefunden, die konnte er aber nicht lesen, weil das in irgendeiner ägyptischen Schrift geschrieben war. Aber praktischerweise lag da gleich eine Spezialbrille, die aus zwei Kristallen bestand, mit dabei. Und dadurch konnte er das Ganze entziffern und übersetzen. Die Brille und die Tafeln sind leider inzwischen verschwunden. Die Vielweiberei ist inzwischen auch abgeschafft worden. Übrig geblieben ist ein geheimnisvoller Tempelkult, Taufe für Tote und sowas. Und der Hauptsatz der Lehre heißt, wie der Mensch ist, so war Gott einst. Und wie Gott ist, kann der Mensch einst werden. Das hat also alles mit christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun. Nächste Frage, woran erkenne ich eine Sekte? Sekte ist eine Gruppe, die eigenmächtig einen eigenen Weg geht, der von der Hauptrichtung abweicht. Eine neue Erscheinung sind die sogenannten Jurensekten. Bisher ging es bei den Sekten immer darum, sozusagen ethische Maßstäbe aufzustellen und Leute in irgendeiner Weise auf Gott aufmerksam zu machen. Bei den modernen Jugendsekten geht es gar nicht mehr darum. Die Menschen, die da eingefangen werden, die unterliegen einem starken psychologischen Druck, die werden oft ausgebeutet. Es geht oft nur darum, Geld für den Guru oder für die Sekte anzuschaffen. Erkennungsmerkmale sind Rückzug von der gesellschaftlichen Verantwortung, Selbstheilungstendenzen, Abkehr vom Materiellen zum rein Geistigen, Angebot von Patentrezepten für Persönliches und alle Fragen des Lebens überhaupt. Und den besten Schutz vor Sekten, den bietet ein festes Verhältnis zu Jesus und ein intensives Bibelstudium. Es brummt immer noch hier irgendwie so ein bisschen. Das liegt hoffentlich nicht an dir und diesem Zeug hier, ne? So, nächste Frage. Ich habe mich vor 4 Jahren auf eigenen Wunsch taufen lassen. Ich glaubte damals schon an Gott, ich habe mich jedoch erst vor 2 Jahren für Jesus entschieden, also mein Leben Gott übergeben. Hat meine Taufe überhaupt eine Bedeutung? Na klar, deine Taufe ist okay, die gilt ja unverändert, aber deine Einstellung zur Taufe, die ist Schnee, also die musst du mal ändern. Du hast also bisher gedacht, Taufe ist dein Bekenntnis zu Jesus. Und du schreibst da hier auch, ich habe mich auf eigenen Wunsch taufen lassen. Ich eigenen Wunsch. Du redest immer nur von dir. Als ob die Taufe dein Ding wäre. Dabei ist die Taufe Gottes Ding. Nicht du und dein Wunsch steht am Anfang, sondern am Anfang steht der Wunsch Gottes, der Befehl Gottes. Und das Einzige, was du machen kannst, ist doch die Taufe im Glauben empfangen. Und wenn du als Erwachsener zur Taufe kommst, da kannst du dich doch nicht auf deinen Glauben hin, sondern nur auf den Gehorsam hin taufen lassen. Du kannst die Taufe als Erwachsener auch nur empfangen, genau wie ein Kind. Und du kriegst nicht mehr und nicht weniger als ein Kind. Du merkst jetzt, dass dein Glaube damals noch unreif war. Und jetzt kommen dir schon Zweifel. Und das passiert eben jedes Mal, wenn du deine Taufe auf deinen Glauben aufbaust, statt umgekehrt deinen Glauben auf deiner Taufe aufbaust. An der Taufe fehlt nichts, auch nicht an deiner. An deinem Glauben fehlt es dauernd. Solange du die Taufe als dein Glaubensbekenntnis ansiehst, da wirst du immer im Ungewissen bleiben und keine Heilsgewissheit haben. Aus dem Zweifel kommst du raus, wenn du die Taufe nicht als deine Tat ansiehst, sondern als die Tat Gottes. Der hat dich in der Taufe zu seinem Kind gemacht. Das steht fest. Die Tat Gottes steht fest. Seine Zusage steht fest. Ganz egal, wie wackelig dein Glaube damals gewesen ist oder heute ist. 1. Korinther 14 steht, dass wir nach der Liebe streben und uns um prophetische Rede bemühen sollen. Was bedeutet bemühen? Bemühen bedeutet, sich das von Gott angebotene Geschenk aneignen. Das kann auch in der Form des Gebetes geschehen. Wenn ich um prophetische Rede gebetet habe, habe ich dann auch sie bekommen? Das ist nicht gesagt. Das weiß nur Gott, wer wann welche Geistesgabe bekommt. Wie erkenne ich, dass er mir die Gabe gegeben hat. Prophetische Rede heißt, von Gott so reden, dass die Menschen, die du anredest, in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen getroffen sind. Und ob Gott durch dein Reden Menschen im Herz und Gewissen getroffen hat, das merkst du an der Reaktion der Angesprochenen. Jesaja 53 steht, dass Jesus alle unsere Krankheit auf sich nahm. Bedeutet das, dass blinde Christen zum Beispiel nicht mehr blind sein durften? Nein, Leid, Krankheit und Tod sind die Kennzeichen dieser Welt und sie werden erst dann nicht mehr sein, wenn Jesus wiederkommt und Gottes neue Welt da ist. Wie findest du das Lied vom letzten Mal, Tochter Sarah? Das hat mich nicht besonders angesprochen. Ich würde mich freuen, wenn du nicht die Droh, sondern die frohe Botschaft predigen würdest. Das Wortspiel von der Droh- und Frohbotschaft, das soll geistreich klingen, das trifft aber überhaupt nicht. Im 2. Timotheusbrief, da steht, so ermahne ich dich vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung in seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Auf dieses Bibelwort bin ich bei meiner Ordination als evangelischer Pfarrer verpflichtet worden. Das ist meine Dienstverpflichtung. Zweitens, wenn vom Gericht die Rede ist, da geht es nicht um eine Drohung, sondern da geht es um eine Warnung. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass, aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Drittens, die Bibel kennt einen Gegensatz von Drohbotschaft und Frohbotschaft überhaupt nicht. Die frohe Botschaft heißt, Jesus rettet dich vor dem Gericht. Und deshalb ist die Predigt vom Gericht nicht das Gegenteil vom Evangelium, sondern ein Teil des Evangeliums. So steht es, Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Andreas, vielleicht könnt ihr doch an dem Gebrummel irgendwas noch machen hier.
Also ich hab noch eine Idee. Versuch mal, dieses Benjo wegzunehmen erstmal. Danke.
Es ist wohl doch der Lutz mit seinem Benjo. Hallo Theo, auch wenn eure Musik nicht von schlechten Eltern ist, habe ich dennoch einen Vorschlag. Wie wäre es einmal mit Gospel? Zum Beispiel wie im Film Sister Act. Drunter. Bitte nimm diesen Zettel ernst. Drunter steht, ich würde auch mitmachen. Ja, also vor allem bei der Finanzierung würde ich mich dann an dich wenden. Bei einem offenen Abend spielte die Band Consito aus Zittau, welche mich so begeisterte, dass ich dich bitte, sie mal einzuladen. Leute, aus prinzipiellen und aus technischen und aus finanziellen Gründen laden wir hier keine großen Gruppen und keine Bands ein, sondern wir bleiben bei unseren Liedermachern. Schönen Dank, Wolfgang. Also, wozu brauchen wir Sister Act und Consito? Das machen wir alles selber hier. Wir haben noch ein paar Fragen hier. Was halten Sie vom Zusammenwachsen von katholischen und evangelischer Kirche? Angeblich soll nach Vorstellung des Papstes die Einheit der Christenheit bis zum Jahr 2000 vollzogen sein. Gibt es nicht immer noch erhebliche Unterschiede zwischen evangelischer und katholischer Kirche? Ja, es sind vor allem drei Punkte, die die Einheit in der Wahrheit unmöglich machen. Erstens die Rolle der Tradition, die die katholische Kirche noch neben der Bibel hat. Wir Evangelischen kennen nur die Bibel und sonst nichts. Zweitens die Rolle des Papstes und drittens die Rolle der Maria. Solange die römisch-katholische Kirche nicht bereit ist, sich von diesen drei Irrlehren zu trennen, kann es keine Einheit in der Wahrheit geben. Das Bemühen um Einheit, das ist gut, zum Beispiel durch Gespräche, und das ist notwendig. Aber so zu tun, als könnten wir uns bis zum Jahre 2000 vereinigen, das ist reine Augenwischerei. Lieber Theo, ich möchte gerne wissen, wie du die tägliche stille Zeit gestaltest. Machst du das mit deiner Frau zusammen? Nein, mache ich alleine. Aber die Hälfte des Jahres bin ich ja mit dem Wolfgang verheiratet und unterwegs. Und wenn wir zusammen sind, dann machen wir das zusammen, lesen die Bibel, beten und sprechen darüber. Theo, was hältst du davon, wenn man sich als Christ freiwillig zur Bundeswehr meldet? Na, wenn du das als deinen Auftrag siehst, dem Frieden zu dienen, ist das ja okay. Ihr seht ja, dass es jetzt ohne militärische Hilfe nicht mal mehr möglich ist, in Zaire den Hungernden humanitäre Hilfe zu leisten. Und Tausende, vielleicht Hunderttausende, sterben in Zaire, weil es keine militärischen Begleitfunktionen gibt. Dürfen Christen weltliche Einrichtungen oder Gegenstände, wie zum Beispiel Straßen, Pflegeheime, Schulen, segnen? Ja, wenn sie es nur mehr täten. Ich habe zum Beispiel jedes Mal, wenn ich ein neues Auto bekommen habe, als erstes vorm Losfahren das Auto gesegnet, das heißt in den Dienst Gottes gestellt. Und das mache ich heute noch so. Vor jeder Fahrt mache ich über dem Lenkrad das Zeichen des Kreuzes und stelle mich und das Auto unter den Schutz von Jesus. Und dann geht die Post ab. So bin ich bis jetzt in meinem Leben ganz gut gefahren. Wie soll man sich den lieben Gott in der heutigen Zeit vorstellen? Überhaupt nicht. Die Bibel verbietet uns, dass wir uns eine Vorstellung von Gott machen. Und du redest hier vom lieben Gott, das ist das beste Beispiel dafür, was sich Menschen für Vorstellungen von Gott machen. Das Wort der liebe Gott kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Dort heißt es, Gott ist die Liebe. Und seine Liebe, die zeigt sich darin, dass er sein Kreuz, seinen Sohn am Kreuz an unserer Stelle sterben lässt. Folge Jesus nach und dann weißt du, was es heißt, mit Gott in unserer Zeit zu leben. Im letzten Gottesdienst ist ein verzweifelter Mensch gewesen, der hat mit der letzten Kraft, die er noch hatte, vom obersten Rand des Liedzettels dieses Ding hier runtergerissen und hat mit letzter Kraft hier drauf geschrieben, Claudia, liebst du mich? Also die Frage lautet, Claudia, liebst du mich? Dazu kann ich dir nur sagen, ob sie dich liebt, das weiß ich nicht. Da musst du sie schon selber fragen. Schreib ihr zum Beispiel ein Gedicht. O Mauselein, o Claudia, für dich lauf ich bis Afrika. Doch willst du mir den Laufpass geben, dann muss ich eben solo leben. Drum sag mir bitte, liebst du mich? Wenn nicht, das wäre ja fürchterlich. Also manche Leute, meine Handschrift ist schon schlimm, aber ich kann manches echt nicht lesen. Ich kann ein Wort hier nicht lesen, und zwar das Wort, auf das es ankommt, ist Sünde im Gehirn oder im Denken auch schon Sünde? Also ich vermute mal, dass die Frage lauten soll, ist Sünde in Gedanken auch schon Sünde? Und das ist so, bevor es zur tatsächlichen Sünde kommt, spielt sich ja im Kopf vorher einiges ab. Und deshalb bitten wir auch im Beichtgebet um Vergebung der Sünden in Gedanken, Worten und Werken. In Deutschland gibt es mindestens drei Orte, die Petershagen heißen, aus welchem stammt der Liedermacher Benny? Petershagen bei Berlin natürlich. Und dann regt sich einer auf, dass beim Liedermacher-Festival einer aus Nümbrecht dabei gewesen ist. Ja, der Stefan Benzek, der wohnt jetzt dort, der war früher in Ostdeutschland. Lieber Theo, was meinst du, was sind für einen Neuanfänger im Glauben die wichtigsten Bibelstellen, die er auch leicht versteht? Die wichtigste ist Johannes 3,16. Muss jeder Christ auswendig können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16, das ist die Mitte der Bibel und da steht alles drin. Ich sage dir noch einen zweiten, Johannes 6,37. Wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Letzte Frage, was soll ich tun? Viele evangelische, Katholiken und auch Islamisten bemühen sich sehr um mich. Nur kann ich nicht mehr sagen, ich bin wie ein Blatt im Herbstwind, was für mich richtig ist. Vielleicht kannst du mir bitte eine Antwort geben. Und das ist doch klar, entscheide dich für Jesus, und zwar heute, und schließ dich einer evangelischen Gemeinde an. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Liebe Freunde, manchmal ist es wirklich allerhand, was Gott den Menschen so zumutet, Einzelnen und ganzen Völkern. Zum Beispiel dem Mose und dem Volk Israel. Israel, das auserwählte Volk Gottes, lebt in der Sklaverei in Ägypten. Mose, der auserwählte Knecht Gottes, der hat einen Ägypter erschlagen und ist in der Wüste untergetaucht. Und jetzt, nach 40 Jahren, holt Gott ihn aus der Versenkung und sagt zu ihm, geh zum Pharao nach Ägypten, verlange von ihm die Freiheit für Israel, führe das Volk aus Ägypten. Das ist so, wie wenn vor etwa 15 Jahren zu irgendjemandem Gott gesagt hätte, geh zum Erich Honecker und sag dem, der soll die Mauer öffnen, damit das Volk in die Freiheit gehen kann. Also von dem, der da angesprochen ist, ausgesehen eine absolute Illusion. Und außerdem ist es ein politischer Auftrag. Manche sagen ja, die Kirche, die soll sich um das Evangelium kümmern, um die Seelen, um die alten Leute. Aber aus der Politik, da sollen sie sich um Gottes Willen raushalten. Mose soll sich nach Gottes Willen in die Politik einschalten. Er selber soll keine Politik machen. Gott will das machen. Gott alleine. Mose soll bloß mitmachen. Er soll sich als Werkzeug zur Verfügung stellen. Selbstverständlich käme Gott auch ohne den Mose zurecht. Gott ist ja nicht auf uns Menschen angewiesen. Gleich gar nicht auf so einen wie den Mose. Also ohne diesen ehemaligen Meuchelmörder käme er auch zurecht. Und ohne dich und mich sowieso. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Gott braucht, um seinen Willen in dieser Welt durchzusetzen, dich und mich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Gott braucht uns. Um deinen Kumpel zu bekehren, braucht er dich. Es geht nicht ohne, dass Menschen da sind, die den Mund aufmachen und die Stimme Gottes in dieser Welt sind. Sicher brauchte Gott bloß mit dem Finger zu schnippen und schon müsste der Pharao kuschen und Israel wäre in der nächsten Sekunde frei. Aber Gott schnippt nicht einfach mit dem Finger, wie so ein Zirkusdirektor, vor dem sie alle Menschen machen müssen. Gott will keine Menschen, sondern der will Mitarbeiter. Verantwortlich entscheidende Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen Ja zu Gottes Plänen sagen und mit ganzer Kraft Gottes Willen tun. Und deshalb schnippt Gott nicht einfach mit dem Finger, bis der Mose stramm steht. Mose wird nicht einfach abkommandiert, dem wird nicht einfach ein Befehl vor den Kopf geknallt. Gott will keine Marionetten. Und deshalb gewährt er dem Mose das Mitspracherecht. Gott lässt mit sich reden. Und er gewährt ihm das Streikrecht. Gott zwingt keinen Menschen zur Mitarbeit. Mose streikt. Erstens, weil er Angst vor dem Pharao hat. Dem Mose geht die Muffe, weil er ganz genau weiß, dass er bei dieser Befreiungsaktion sein eigenes Leben riskiert. Der kennt die Brutalität der ägyptischen Unterdrücker. Der kennt das Leid des versklavten Volkes Israel. Der kennt den Auftrag, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Aber mit Politik, da möchte Mose nichts zu tun haben. Sein Abendgebet lautet, lieber Gott, mach mich blind, dass ich nicht die Wahrheit finde. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich keinem mehr was glaub. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht ins Kitchen komme. Aber der Mose sträubt sich nicht nur aus solchen persönlichen Gründen und aus Angst vor Gottes Plänen. Nein, er hatte auch zweitens ganz vernünftige realpolitische Einwände. Erstens, er ist seit 40 Jahren Schafhirt. Also eine Schafherde anblicken, das kann er, aber mit einem König in der zierlichen Diplomatensprache verhandeln, dazu fehlt ihm die feine englische Art. Zweitens, Schafhirten werden von Königen sowieso nicht empfangen. Drittens, die schnappen ihn ja schon an der Grenze oder spätestens beim Betreten des Palastes. Viertens, das Volk, das er befreien soll, kennt ihn gar nicht. Für die ist er ein Nobody. Fünftens, er kennt dort auch keinen. Sechstens, er hat keine organisierte Kampftruppe. Siebtens, er hat kein Geld, um zum Beispiel Menschen zu bestechen. Er hat nichts und er ist nichts. Also was soll's? Eben deshalb bist du für mich der richtige Mann, sagt Gott. Ich verlange zwar von dir, dass du dich in die Politik einmischst, aber ich verlange von dir, dass du nicht die üblichen politischen Mittel anwendest. Du brauchst weder Bestechungsgeld, du brauchst auch keine Schlägertruppe. Du brauchst nur eins, Vertrauen zu mir. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Ich will mit dir sein. Trotz dieser Zusage ist Mose nicht begeistert. Als Einzelner gegen eine straff organisierte Weltmacht anzutreten, ist ja Wahnsinn. Jeder vernünftige Mensch kann von vornherein sagen, dass das eine Pleite geben muss. Antwort Gottes, ich will mit dir sein. Viermal weigert sich dieser Mann, den Ruf Gottes anzunehmen. Und immer wieder geht Gott auf diesen protestierenden Mann ein. Am Schluss, da bringt der Mose sein Hauptargument und sagt, ich eigne mich nicht, weil ich nicht richtig reden kann, ich stottere. Daraufhin sagt Gott, wer hat denn den Menschen den Mund geschaffen? Habe ich das nicht getan? Ich will mit deinem Munde sein und will dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du willst. Und da reicht's Gott. Da pfeift Gott den Mose an und sagt, nun denkst du vielleicht, ich weiß nicht, dass du Redeschwierigkeiten hast, aber ich weiß doch, dass du einen Bruder hast, den Aaron, und der hatte flottes Mundwerk. Und der ist schon unterwegs, das habe ich doch alles schon eingefädelt. Den wirst du treffen und ich werde euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und er soll dein Mund sein. Endlich macht sich Mose auf die Socken. Er trifft den Aaron, sie gehen gemeinsam zum Pharao und sie sagen zu ihm, lass mein Volk ziehen, damit es mir ein Fest hält in der Wüste. Antwort des Pharao spielt sich überhaupt nichts ab. Erstens kenne ich keinen Gott Israels. Zweitens hat er mir überhaupt nichts zu befehlen. Und drittens, ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ein Fest wollt ihr feiern in der Wüste? Also da wüsste ich was Besseres. Da kann ich euch helfen, sagt der Pharao. Euch geht's zu gut, ihr habt nicht genug zu tun. Aber das können wir ändern. Und er erlässt sofort eine Anordnung. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Mit der Freiheit war es also erstmal Essig. Stattdessen gab es nur Ärger. Bisher bekam Israel für seine Ziegelproduktion den Lehm und das Stroh gestellt. Ab sofort muss Israel das Stroh selber beschaffen. Das heißt also, die Materiallieferung wird gesperrt, aber die Norm bleibt die gleiche. Es geht Israel schlechter als je zuvor. Und deswegen mault das Volk gegen Mose. Und Mose mault gegen Gott und sagt, das ist, ich habe dir das doch gleich gesagt, das funktioniert hier nicht. Alle sind sauer, außer Pharao. Der Pharao, der hat die erste Runde glatt gewonnen. Aber die letzte Runde ist ja entscheidend. Die nächsten 9 Runden, die enden erstmal unentschieden. Gott schickt nacheinander 9 Plagen, von Hagel bis Heuschrecke. Aber der Pharao weigert sich stocksteif, das Volk Israel in die Freiheit zu entlassen. Erst bei der 10. Runde ist der Pharao K.O. Und das kann so. Gott lässt alle Erstgeburt in Israel sterben. Das ist ein Strafgericht. Und Gott hat dieses Strafgericht vorher angekündigt. Er hat gesagt, dass dieses Gericht kommt und er hat gesagt, wie man diesem Gericht entkommen kann. Und zwar sagt Gott, die Israeliten sollen ein Lamm schlachten, das Blut des Lammes an den Türpfosten streichen und dann aber, so sagt Gott, dann soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt. In dieser Nacht sterben alle erstgeborenen Tiere und Menschen der Ägypter. Aber Israel wird kein Haar gekrümmt. Es steht ja unter dem Schutz des Blutes. Wo ich das Blut sehe, sagt Gott, da will ich an euch vorübergehen. Leute, was die damals erlebt haben, das werden wir alle auch nochmal erleben. Gott sagt dir, dass es am Ende der Welt ein jüngstes Gericht geben wird. Und er sagt dir, wie du diesem Gericht entkommen kannst. Nämlich durch das Blut von Jesus. Das heißt, wenn du dir durch Jesus deine Sünden vergeben lässt. In der Bibel steht das Blut von Jesus Christus. Das macht uns rein von aller Sünde. Und deswegen bezeichnet ja die Bibel Jesus als das Lamm Gottes, der da am Kreuz sein Leben lässt für die Welt. Das Blut soll euer Zeichen sein. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Wenn du dich nicht unter den Schutz des Blutes von Jesus Christus stellst, das heißt, wenn du deine Sünden dir nicht von Gott vergeben lässt, dann bist du verloren, dann stirbst du den ewigen Tod. Und das will Gott nicht. Gott will, dass du gerettet wirst. Das steht ja ausdrücklich in der Bibel drin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass du lebst, jetzt und in Ewigkeit. Die Frage ist bloß, ob du gerettet werden willst, ob du dich bekehren willst. Der Spruch dieser Woche heißt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung. Es geht immer um heute, verstehst du? Und wenn es um heute geht, dann bedeutet das, es gibt auch ein zu spät. Wenn der Mensch, der angesprochen ist, sich nicht entscheidet, dann kann es auch einmal ein zu spät geben. Ihr habt vielleicht gestern Abend den Film gesehen über die Nikolaikirche. Da gibt es eine Szene, wo die Stasi auf die Leute eindrischt und die Leute in die Autos abtransportiert. Und da steht der Pfarrer Führer im Treppenhaus seines Pfarrhauses und schreit zu den Leuten, hey, kommen Sie hier rein, weil die da drinnen sicher waren. Der Pfarrer Führer, der ist nicht auf dem Platz da rumgeschlichen, hat zu den Leuten gesagt, hätten Sie vielleicht Lust, dass ich Sie zu einem spirituellen Erlebnis in meinem Pfarrhaustreppe einlade oder sowas? Dort war Lebensgefahr, weil die Stasi die Leute abtransportiert hat und da hat er geschrien, kommen Sie doch rein. Verstehst du, in der Bibel heißt es, der Löwe geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht zu, welchen er verschlingt. Es geht darum, dass einer dich greifen will. Und deswegen stellt sich Gott an den Rand deines Lebens und lässt dir durch seine Prediger wie heute durch mich zubrüllen. Komm doch, komm heim, ehe es zu spät ist. Die Frage ist, ob du willst. Der Pharao, der wollte nicht. Und erst als die angekündigten Katastrophen eintraten, also als die Erstgeburt getötet war, da hat er seine Meinung geändert. Aber das war eben keine echte Bekehrung. Der hatte einfach Angst vor Gott. Und Angst vor Gott, das ist kein gutes Bekehrungsmotiv. Das ist ein Bekehrungsmotiv. Es ist auch eins. Ich kenne Menschen, die sich aus Angst vor Gott bekehrt haben. Und lieber aus Angst vor Gott bekehrt oder gar nicht bekehrt. Aber ich sage, es ist kein gutes Bekehrungsmotiv. Gott möchte, dass du dich bekehrst, und zwar heute, aber nicht aus Angst. Gott hat dich doch lieb. Der hat dich doch geschaffen. Der möchte doch, dass dein Leben läuft und dass es gelingt. Und du bist ihm davongelaufen. Und da sagt Gott nun heute zu dir, na, da komm doch wieder nach Hause. Bekehrung heißt, du gehst einfach nach Hause. Gott gibt dir die Chance, aus der Sklaverei deiner Sünde rauszukommen. Brauchst dich nicht mehr kaputt zu saufen, musst dich nicht mehr zu Tode schämen. Du kannst heimkommen. Dein Leben kann wieder gut werden. Und aus der Nacht des Todes wirst du auferstehen zum ewigen Leben. Noch in der Nacht, in der die Erstgeburt Ägyptens starb, da beginnt der Freiheitsmarsch des Volkes Israel. 600.000 Israeliten, die Frauen und die Männer gar nicht dazu gezählt, 600.000 Israeliten ziehen nach 430 Jahren Sklaverei in die Freiheit. Seltsamerweise führt aber der Weg nicht unmittelbar nach Kanaan in das verheißene Land, sondern direkt in eine Sackgasse. Denn statt nach Norden, da führt Mose das Volk auf Befehl Gottes nach Süden. Und dann kommt ein neuer Befehl Gottes. Erst nach Osten und dann nach Süden. Also ein ständiges Hin und Her. Jedenfalls in die entgegengesetzte Richtung, wo man eigentlich hin wollte. Und die Frage ist, ist der Mose verrückt geworden? Die Ägypter, die beobachten mit Hochgenuss das Hin und Her des Volkes Israel. Und melden dem Pharao, Israel ist zu dämlich, den Weg zu finden. Die verlaufen sich in der Wüste, ihre Religion hat sie verblödet. Und darauf sagt der Pharao, auf die Pferde, wir holen die uns als Sklaven wieder zurück. Und damit sind die Israeliten geliefert. Vor ihnen die glühende Wüste, da müssten sie verhungern und verdursten. Links das Schilfmeer, da müssten sie ertrinken. Rechts das Gebirge, hinter dem Ägypten liegt. Und von hinten rückt das ägyptische Heer an. Israel sitzt in der Falle. Und was ist das für ein Gott, der sein Volk in so eine Situation führt? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Es ist jedenfalls nicht der liebe Gott, der dafür zu sorgen hat, dass unser Leben problemlos läuft. Gott schaukelt seine Kinder nicht auf Schlaraffia-Matratzen ins Paradies. Wenn du an Gott glaubst, da musst du damit rechnen, dass du in Situationen kommst, aus denen es, menschlich gesprochen, keinen Ausweg gibt. Es gab für Israel keinen Ausweg. Und da dreht das Volk durch. Die Volksmassen, die protestieren gegen Gott, die protestieren in Sprechchören gegen den Mose. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also die Sprüche, die kenne ich, die habe ich in den letzten 7 Jahren immer wieder gehört. Jahrzehntelang hat dieses Volk sich nach Freiheit gesehnt und gehofft, reisen zu können, Verwandte sehen zu können, kaufen zu können, das Leben selber bestimmen zu können. Und dann, als es soweit war und eine ganze Menge anderer Schwierigkeiten auftauchten, auf einmal verklärte sich das Bild der Vergangenheit. Die Sauereien, die Wahnsinnsknechtung der Stasi ist vergessen worden, alles wird verklärt, da war es so schön ruhig, da war alles geregelt. Und wie viele sehnen sich zurück nach der alten Sklaverei. Man könnte in solchen Fällen, wenn man solches Gesülze hört, zum Menschenverächter werden. Der Mose, der ruppt sich ein Bein aus, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Und plötzlich tun die so, als ob ihnen die Sklaverei schon immer lieber gewesen wäre als die Freiheit. Der Mose geht auf diese idiotischen Reden überhaupt nicht ein. Der kann ja verstehen, dass die Leute durchdrehen. Der Weg in die Freiheit hat gerade erst so schön angefangen und jetzt soll es auf einmal wieder vorbei sein. Denn jetzt, wo die geballte Macht der ägyptischen Armee auftaucht, da ist Sense. Der sieht ja ein Blinder. So ist das schon immer gewesen. Der Blick auf die Gewalt, der versperrt den Blick auf Gott. Der Glaube schrumpft und was übrig bleibt, ist Angst. In so einer Situation, da ist Argumentieren sinnlos. Denn die Argumente, die reichen ja nur bis zum Kopf, wo der Verstand sitzt. Aber die Angst, die sitzt ja tiefer, die sitzt ja nicht hier oben im Kopf, die sitzt ja hier unten im Herzen. Also in einem Bereich, wo die Argumente nicht hinreichen, wo nur noch der Glaube hinreicht. Und deswegen argumentiert der Mose nicht, sondern er predigt. Er sprach zu dem Volk, fürchtet euch doch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Leute, diese Sätze, die gehören zu den schönsten Sätzen, die in der Bibel drin stehen. 2. Mose 14,14. Und ich wünschte euch, ihr könntet sowas auswendig. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was der Herr heute für euch tun wird. Denn der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist Glaubensgewissheit. Der Mose sieht auch keinen Ausweg. Der weiß ja selber nicht, wie eine Rettung möglich sein soll. Der weiß nur eins, Gott ist Herr über jede Situation und bei Gott läuft nichts schief. Weißt du, es gibt Situationen, da kannst du nichts mehr machen und da sollst du auch nichts mehr machen. Lass doch mal Gott machen und lass dich einfach in seine Hände fallen. Lass das jammern, lass das protestieren. Sei still und sieh zu, wie Gott dir helfen wird. Und du wirst staunen. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Da kommt auch schon der nächste Befehl Gottes. Sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen sollen. Also Gott gibt manchmal Befehle, die einfach sinnlos erscheinen müssen. Angesichts der Wirklichkeit wirkt dieser Befehl Gottes als eine reine Illusion. Denn was heißt hier weiterziehen? Ja, du lieber Gott, wohin denn? Vielleicht ins Wasser. Und genau darum geht's. Vers 16 heißt, sage den Kindern Israel, dass sie weiterziehen, du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer. Und was dann passiert, das kann ich euch nur vorlesen. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israel gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trocknen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Leute, bei den Demonstrationen nach den Montagsgebeten, da haben wir genau die gleiche Situation erlebt. Wie oft sind wir vor 7 Jahren, 1989, hier in dieser Lutherkirche gewesen? Und der Pfarrer Keuscher hat uns das Wort ausgelegt und wir haben gebetet und er hat uns am Schluss gesegnet und dann sind wir rausgegangen auf die Straße. Und ich weiß das noch ganz genau, wie das bei den ersten Malen gewesen ist, wo man seine Kutte ein bisschen hochgemacht hat, aus Angst, dass ihn vielleicht einer erkennt. Und man wusste ja nicht, was passiert. Und dann kamen wir in die Innenstadt und dann standen dort an der Straße die breitbeinigen Bullen. Und da sind wir mit unseren Kerzlein mit zitternden Händen durchgegangen. Und man wusste nicht, holen die jetzt einen Gummiknüppel raus, hauen die uns jetzt zusammen. Und wir sind durch diese Mauern von Bullen, die links und rechts standen, wir sind durchgegangen. Was 40 Jahre lang kein Mensch sich vorstellen konnte, keiner sich erträumen konnte, dass eine freie Demonstration stattfindet, die sogar noch die Abschaffung dieses Staates verlangt. Das ist gewesen, wir haben es doch erlebt. Und das Meer war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken Seite. Die Ägypter, hast du, was kannst du hinterher? Bleiben natürlich mit ihren schweren Streitwagen im Sand stecken. Das Wasser flutet zurück. Und die gesamte Armee des Pharao, die geht restlos baden. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand Ägyptens. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm. Natürlich kommen jetzt wieder alle die Klugscheißer an, die uns einreden wollen. Das wäre gar kein Wunder gewesen, sondern das könnte man ja auch ganz natürlich alles erklären. Erstens der Ostwind die ganze Nacht. So wie uns in der letzten Zeit immer welche erklärt haben, das waren weder eure Gebete noch euer Gott, durch den die Mauer gefallen ist. Sondern es war der Ostwind, der durch Gorbi gekommen ist und so. Das zweite Argument war damals und bis zum heutigen Tage, zweitens hat ja die Forschung festgestellt, dass sich der Wasserstand vom Roten Meer bei Ebbe manchmal bis um 3,3 Meter verringert. Das sind die gleichen Leute, die so argumentieren, die noch 12 Stunden vorher geschworen hätten, dass es keinen Entrinnen gibt, und dass kein Gott und kein Mose hier noch helfen kann. Von diesen kleingläubigen Mäklern, da wollen wir uns genauso wenig aus der Ruhe bringen lassen, wie die jungen Christen, die mal auf einer Parkbank gesessen haben und diesen Abschnitt aus der Bibel gelesen haben. Und als die bei der Stelle sind, wo das Volk Israel durch das Meer durchzieht, da rufen die dauernd, Halleluja, preis den Herrn, ein Wunder. Und da kommt ein moderner Theologe vorbei. Das ist einer von den Verkniffenen, die so beim Lesen der Bibel immer nur die Stirne in Falten legen und immer nur Probleme sehen, die noch nie beim Lesen von Gottes Wort Halleluja gerufen haben, weil sie ja der Meinung sind, die Bibel ist gar nicht das Wort Gottes. Also unser Theologe, der bleibt stehen und der fragt die jungen Leute, was das Halleluja-Geschrei soll. Und da sagen die Mann, stell dir mal vor, dieses Wunder. Ein ganzes Volk wandert durchs Wasser, links und rechts wie die Mauern. Der Theologe, der lächelt mitleidig und sagt, liebe junge Freunde, die Wissenschaft hat festgestellt, dass das Schilfmeer zur Zeit der Ebbe bloß 25 Zentimeter tief ist. Wenn das Volk Israel da durchgelaufen ist, da war das kein Wunder, sondern ein Fußbad. Habt ihr das jetzt verstanden? Ihr könnt also euer Halleluja-Getöse einstellen. Ganz eingeschüchtert stecken die Köpfe nach unten, lesen weiter in der Bibel. Der Theologe ist noch keine 2 Meter weiter, da geht das hinter ihm wieder los. Halleluja, preist den Herrn, ein Wunder. Der Theologe kommt zurück, sagt, was gibt's denn jetzt schon wieder zu preisen? Habt ihr es immer noch nicht begriffen? 25 Zentimeter. Wo bleibt da das Wunder? Ja, das ist es ja gerade, sagen die jungen Leute. Jetzt kommt ja das eigentliche Wunder. Im nächsten Vers, da steht, dass die ganze Armee des Pharao ersoffen ist. Stellen Sie sich mal vor, in 25 Zentimeter Wasser. Halleluja, ein Wunder.